Willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Sie haben uns eine Fachzeitschrift auf den Tisch gelegt, die DVWG aktuell, Ausgabe Dezember 2025. Und auf den ersten Blick, ganz ehrlich, denkt man sich so, okay, Vereinsnachrichten, Branchennews. Aber wenn man sich da mal reinliest, merkt man ziemlich schnell, zwischen diesen Seiten, da stecken die ganz großen, die wirklich kniffligen Zukunftsfragen der Mobilität in Deutschland. Also, was haben wir heute für Sie vor? Wir wollen die Essenz aus diesen Expertenartikeln ziehen. Wir wollen verstehen, wo die eigentlichen Blockaden in unserem Verkehrssystem liegen und warum so laut nach Mut gerufen wird. Und dann schauen wir uns die vielleicht größte Hürde an, uns selbst, unsere eigene Psyche und die Macht der Gewohnheit. Und zum Schluss suchen wir nach den Lichtblicken. Welche Rolle spielen Technologie, neue Ideen und vor allem die nächste Generation, die das alles ja richten soll? Also, legen wir los. Ein zentraler Beitrag ist direkt ein Interview mit Bernhard Knoop. Er ist der Präsident der Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure. Und sein Appell, der zieht sich wie ein roter Faden durch. Ein einziges Wort: Mut. Das klingt ja erstmal ein bisschen nach Kalenderspruch. Was meint er damit genau?
Einfach mal drauf loszubauen. Sein Punkt ist eher, dass das System sich in so einem Korsett aus Vorschriften und Routinen festgefahren hat. Der Mut, den er fordert, ist der Mut, Innovationen auch wirklich zuzulassen. Und, ganz wichtig, hemmende Regelwerke kritisch zu hinterfragen. Es geht ihm darum, die Kreativität von Ingenieurinnen und Ingenieuren wieder zu entfesseln, statt sie nur Checklisten abarbeiten zu lassen.
Okay, das ist die grundsätzliche Haltung. Aber er wird ja auch sehr konkret, was die handfesten Probleme angeht. Ganz oben auf seiner Liste der Fachkräftemangel.
Ja, und er beschreibt es nicht nur als Problem. Er nennt es einen regelrechten Notstand. Das ist wie eine Kaskade, muss man sich das vorstellen. Es fehlen die Ingenieure in den Verwaltungen, die Projekte überhaupt erst anstoßen und planen. Dann fehlen sie in den Planungsbüros, die diese Pläne ausarbeiten sollen. Und am Ende der Kette fehlen sie bei den Baufirmen, also ein Mangel auf allen Ebenen.
Und was heißt das dann konkret? Dass Projekte einfach liegen bleiben?
Genau das. Er sagt, wichtige Infrastrukturprojekte, von der Brückensanierung bis zum Radwegeausbau, werden auf Eis gelegt oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, weil schlicht das Personal fehlt. Das ist eine massive Bremse für jede Entwicklung.
Und selbst wenn die Leute da wären, stoßen sie ja oft auf die nächste Wand. Die Bürokratie. Wo sieht er da die größten Bremsklötze?
Er macht da eine interessante Unterscheidung. Und zwar zwischen dem kompletten Neubau, also sagen wir eine neue Autobahn auf der grünen Wiese, und dem Ausbau oder der Sanierung von etwas, das es schon gibt. Beim Neubau sind es vor allem die endlosen Abstimmungsprozesse.
Zu viele Leute, die mitreden.
Genau. Das führt zu enormen Verzögerungen. Seine Forderung ist da ziemlich klar. Prozesse bündeln und, ganz wichtig, verbindliche Fristen für Stellungnahmen setzen. Wer bis dahin nichts gesagt hat, hat quasi Pech gehabt.
Und die Sache wird ja noch komplizierter, weil sich die Spielregeln ständig ändern.
Exakt. Das ist sein zweiter großer Punkt. Man plant jahrelang ein Projekt nach geltendem Recht und plötzlich ändert sich ein Gesetz. Und die ganze Planung ist Makulatur.
Furchtbar.
Das sorgt für enorme Unsicherheit. Seine Vorschläge, wie man das ändern könnte, sind aber auch, sagen wir mal, ziemlich direkt.
Ja, hier wird es wirklich spannend. Er nimmt da ja kein Blatt vor den Mund, oder? Vor allem bei seinen Vorschlägen zur Beschleunigung.
Überhaupt nicht. Er stellt ganz offen die Frage, warum selbst bei einer simplen Brückenerneuerung, wo ja schon immer eine Brücke stand, wieder aufwendige Abstimmungen mit Naturschutzbehörden nötig sind. Er kritisiert auch, dass die Klagemöglichkeiten immer weiter ausgedehnt wurden, vor allem durch den Wegfall der Präklusion.
Moment, Präklusion, das müssen wir kurz erklären, glaube ich.
Ja, gute Idee. Im Grunde bedeutet das, dass Einwände gegen ein Projekt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgebracht werden konnten. Wenn einem später noch was eingefallen ist, war es zu spät. Das wurde gekippt. Und das bedeutet, dass auch spät im Prozess noch neue Einwände auftauchen können, die alles wieder verzögern.
Okay.
Knoops Ziel ist es, wieder mehr Planungssicherheit zu schaffen, indem man sagt, okay, an Tag X werden die geltenden Gesetze und Fakten für dieses Projekt quasi eingefroren und auf dieser Basis wird dann entschieden.
Sein kontroversester Vorschlag zielt aber auf die Verbände ab.
Ja, und der hat es wirklich in sich. Er fordert, das Verbandsklagerecht abzuschaffen.
Puh.
Seine Begründung ist, dass es von manchen Verbänden für eine, wie er es nennt, ideologische Verhinderungspolitik missbraucht wird.
Das ist natürlich eine sehr starke Aussage. Da stellt sich sofort die Frage, wer schützt denn dann die Gemeinwohlinteressen wie den Umweltschutz, wenn nicht organisierte Verbände?
Genau, und darauf geht er im Interview nicht im Detail ein. Er lässt das als diesen, man muss schon sagen, provokanten Appell stehen. Ihm geht es wohl darum, eine Debatte anzustoßen. Über die Balance zwischen Mitbestimmung und der Handlungsfähigkeit des Staates. Eine einfache Antwort liefert er nicht. Aber er legt den Finger in eine Wunde, die in der Planungsbranche viele spüren.
Das ist ja frustrierend. Man hat das Gefühl, selbst wenn man diese ganzen bürokratischen Monster zähmen könnte, stünde man vor der nächsten Wand. Und die, so schreibt es ja Professorin Silja Hoffmann in einem anderen Artikel, haben wir quasi selbst gebaut in unseren Köpfen.
Das ist eine perfekte Überleitung. Denn Knoop beschreibt die Trägheit des Apparats. Und Silja Hoffmann beschreibt die menschliche Trägheit. Sie nennt es die Macht der Gewohnheit. Ihre Kernaussage ist: Mobilität ist für die meisten von uns keine tägliche, rationale Entscheidung. Wir sind Routinetiere. Wir nutzen das, was wir kennen, was sich bewährt hat.
Und was uns sicher erscheint.
Genau. Und das ist für sehr, sehr viele Menschen eben immer noch das eigene Auto.
Was genau hält uns denn davon ab, eine Strecke, die wir jeden Tag fahren, mal anders zu probieren? Also vom Auto auf die Bahn und dann vielleicht aufs Leihrad umzusteigen?
Es ist die Angst vor dem Kontrollverlust, vor dem Unbekannten. Die Sorge, was, wenn der Zug ausfällt? Finde ich das Leihrad sofort? Ist der Anschluss weg, wenn ich 5 Minuten Verspätung habe? Dieser mentale Aufwand, diese Unsicherheit, das ist eine riesige Barriere. Und ganz praktisch scheitert es dann oft an Kleinigkeiten.
Zum Beispiel?
Unübersichtliche Fahrpläne. Eine App für den Zug, eine andere für den Roller, wieder eine andere für das Fahrrad. Schlecht beleuchtete oder ungeschützte Wege zwischen dem Bahnsteig und der Radstation.
Und man steht im Regen. Das kennt doch jeder.
Genau. Man steht im Regen, die App funktioniert nicht. Und in genau diesem Moment denkt man sich, nächstes Mal nehme ich wieder das Auto. Solche negativen Erfahrungen brennen sich ein und verstärken die Gewohnheit.
Aber Hoffmann sagt ja auch, dass wir das nicht nur uns selbst zuschreiben können. Das Problem ist systemisch.
Absolut. Und wenn man das zusammenbringt, wird das ganze Bild klar. Wir haben in Deutschland unzählige Akteure. Kommunen, Verkehrsverbünde, die Deutsche Bahn, private Anbieter.
Für Roller, Räder, Carsharing, alles Mögliche.
Richtig. Und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Oft mit inkompatiblen Systemen und unterschiedlichen Zielen. Niemand hat die gesamte Reisekette des Nutzers im Blick. Die Planung ist immer noch extrem auf einzelne Verkehrsmittel fixiert, statt auf den einfachen, nahtlosen Weg von ihrer Haustür bis zum Ziel.
Okay. Das Bild, das die Zeitschrift zeichnet, ist bisher ziemlich düster. Ein starres System trifft auf starre Gewohnheiten. Aber es werden ja zum Glück auch Lösungsansätze diskutiert. Wie will Frau Hoffmann denn diese Barrieren in unseren Köpfen und im System einreißen?
Sie schlägt im Grunde 2 ganz entscheidende Hebel vor. Der erste ist digital. Wir brauchen endlich gemeinsame Schnittstellen. Also eine einzige Plattform, eine einzige App, über die man eine Reise mit verschiedenen Verkehrsmitteln planen, buchen und bezahlen kann. Ohne diesen Schritt bleibt das alles ein Nischenprodukt für Enthusiasten.
Und der zweite Hebel?
Der ist physisch. Die Übergänge, also Bahnhöfe, Haltestellen, Mobilitätspunkte, die müssen als hochwertige Orte gestaltet werden, nicht als unliebsame Lücken im System. Das bedeutet sicher, gut beleuchtet, wettergeschützt, barrierefrei. Mit verlässlichen Echtzeitinformationen und idealerweise mit Serviceangeboten wie Schließfächern oder kleinen Cafés. Ihr Mantra ist, der Mensch und seine Bedürfnisse müssen ins Zentrum der Planung rücken, nicht das Verkehrsmittel.
Technologie ist da ein gutes Stichwort. Da schließt sich ja der Kreis zu Bernhard Knoop, der auch über künstliche Intelligenz gesprochen hat. Die beiden scheinen das aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu betrachten, oder?
Ja, das ist interessant. Beide sehen in KI ein riesiges Potenzial, aber aus verschiedenen Perspektiven. Knoop sieht KI vor allem als Werkzeug für die Ingenieure. Er argumentiert, dass wir im Verkehr täglich Unmengen an Daten produzieren, die wir kaum nutzen. KI könnte Ingenieure von Routineaufgaben entlasten und ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Und Hoffmanns Perspektive?
Sie schaut eher auf die Nutzerseite. Sie sieht die Chance für KI-gestützte Verkehrslenkung, die Staus vermeidet. Oder für autonome On-Demand-Shuttles, die endlich die Lücken im ÖPNV auf dem Land schließen könnten.
Dort, wo der Bus heute nur 2-mal am Tag fährt.
Genau da. Wichtig ist aber, dass beide betonen. Der Einsatz muss intelligent und kritisch begleitet werden und darf niemanden ausschließen. Zum Beispiel ältere Menschen ohne Smartphone.
Und die Zeitschrift stellt ja auch ein ganz konkretes Beispiel vor, wo KI schon heute hilft. Da gab es einen Innovationspreis.
Richtig, der Preis ging an die Edital GmbH. Und deren Idee ist so einfach wie genial. Sie haben eine KI-Plattform entwickelt, die mithilfe von ganz normalen Smartphone- und Fahrzeugdaten, die sowieso anfallen, automatisch Straßenschäden erkennt und klassifiziert.
Das ist ja clever. Statt teurer Messfahrzeuge einfach die Daten nutzen, die ohnehin da sind. So eine einfache Idee mit so einer großen Wirkung. Das ist doch genau die Art von pragmatischer Innovation, von der Knob am Anfang gesprochen hat.
Absolut. Es zeigt, was möglich ist. Kommunen können so viel besser priorisieren, welche Straße zuerst saniert werden muss und ihre knappen Budgets viel effizienter einsetzen. Das ist kein Zukunftstraum, das ist ein praxisnaher Nutzen, der heute schon da ist.
Und noch ein prämierter Ansatz stach heraus. Eine Vision, die den Namen E-Bike City trägt. Das klingt erstmal nach einer Utopie für hippe Großstädter.
Dahinter steckt aber eine sehr durchdachte Dissertation von Dr. Lukas Ballo. Seine Vision ist faszinierend, weil sie nicht auf gigantische, teure Bauprojekte setzt. Er zeigt, wie Städte durch viele kleine, intelligente Infrastrukturmaßnahmen und eine neue Aufteilung des Straßenraums schnell dekarbonisiert werden können. Der Schlüssel ist die gezielte Förderung von flächeneffizienter Mobilität, allen voran dem E-Bike.
Und das knüpft ja wieder direkt an Knubs Ruf nach Mut an. Mut, auch mal kleinere, unkonventionelle Wege zu gehen, statt immer nur den ganz großen Wurf zu planen.
Genau. Es geht darum, den Raum anders zu denken und anders zu verteilen. Und es erfordert mindestens genauso viel Mut wie der Bau einer neuen Brücke.
All diese neuen Ideen, ob KI oder die E-Bike City, brauchen ja Köpfe und Hände, die sie umsetzen. Und da beißt sich die Katze ja in den Schwanz, wenn wir an den Fachkräftemangel denken, den Knub am Anfang so dramatisch beschrieben hat. Wie will die Branche denn da rauskommen?
Das ist die entscheidende Frage. Die Zeitschrift widmet sich deshalb auch ausführlich dem jungen Forum der DVWG, das gerade sein 25-jähriges Bestehen feiert. Das ist sozusagen die Nachwuchsplattform des Vereins, die junge Leute aus der Branche vernetzen und ihren Stimmen mehr Gewicht verleihen soll.
Und wie geht es denen so?
Die Artikel sind da sehr ehrlich. Nach der Pandemie hatten sie, wie viele ehrenamtliche Strukturen, große Schwierigkeiten, wieder Tritt zu fassen. Aber sie sind jetzt wieder sehr aktiv mit digitalen Formaten, aber auch mit Exkursionen, zum Beispiel zum Frankfurter Flughafen, um den Nachwuchs wieder zusammenzubringen und zu begeistern.
Und der Branchenpräsident Knob hat ja einen sehr direkten Ratschlag, wie man den Beruf für junge Leute wieder attraktiver machen kann.
Sein Rat ist entwaffnend einfach und trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt sinngemäß, wir müssen sie machen lassen. Wir müssen sie laufen lassen, auch wenn dabei Fehler passieren. Und dann macht, auch wenn es mal schief geht. Aus Fehlern lernt man, also Mut machen.
Das ist so ein einfacher Satz, aber da steckt so viel drin. Im Grunde ist es ein Plädoyer gegen Mikromanagement und für mehr Vertrauen in die nächste Generation.
Genau. Eine klare Absage an übermäßige Kontrolle und die Angst, etwas könnte nicht auf Anhieb perfekt sein.
Und es gibt in der Zeitschrift ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn man junge Leute genau das tun lässt. Die Geschichte von Professorin Christine Eisenmann.
Ja, ihre Geschichte ist wirklich ein Paradebeispiel. Sie erzählt, wie sie als junge Doktorandin eine Idee hatte. Die Stadtbahngespräche. Ein zwangloses Diskussionsformat in einer fahrenden Straßenbahn, um Leute aus der Wissenschaft und der Praxis unkompliziert zusammenzubringen. Eine tolle, aber auch ungewöhnliche Idee.
Und man kann sich vorstellen, wie das in einem großen bürokratischen Apparat ankommt.
Sie selbst hatte wohl auch erwartet, eher belächelt zu werden. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie ging mit ihrer Idee zum lokalen Verkehrsbetrieb und die waren sofort begeistert, stellten eine Bahn und einen Fahrer zur Verfügung, Unternehmen schickten ihre besten Leute als Referenten. Diese Erfahrung, sagt sie, also dieser unbürokratische Pragmatismus und das Vertrauen in ihre Idee, hat sie nachhaltig geprägt.
Wow.
Es zeigt einfach, welches Potenzial freigesetzt wird, wenn man junge Leute mit Offenheit empfängt, anstatt ihre Ideen in Zuständigkeitsdebatten zu ertränken.
Wenn man also einen Schritt zurücktritt und sich diese ganze Ausgabe für sie ansieht, dann zeigt sich ein ganz klares Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben wir ein Verkehrssystem, das dringend Erneuerung braucht, sich aber selbst mit Bürokratie, Fachkräftemangel und alten Denkweisen ausbremst. Und auf der anderen Seite stehen wir als Nutzer, die genauso tief in unseren bequemen Gewohnheiten feststecken. Die Lösungsansätze, die hier gezeigt werden, sind aber nicht die eine große Revolution. Es ist eher ein Mosaik. Es braucht mutigere Planung, die auch mal Fehler erlaubt. Es braucht intelligente Technologie, die konkrete Probleme löst, wie bei den Straßenschäden. Es braucht Visionen wie die E-Bike City. Und vor allem braucht es die Förderung und das Vertrauen in eine neue Generation, die, wie Christine Eisenmanns Geschichte zeigt, bereit ist, die Dinge einfach mal anders zu machen.
Und der rote Faden, der sich wirklich durch alle Beiträge zieht, ist dieser Appell, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Sei es der Ingenieur, den man kreativ sein lassen muss, oder der Fahrgast, dessen gesamte nahtlose Reise im Fokus stehen muss. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken für Sie. Stellen Sie sich einmal vor, all die technischen Wünsche der Experten wären morgen Realität. Eine App für alles, perfekte Anschlüsse, alles super komfortabel. Welche eine ganz persönliche Gewohnheit auf Ihrem täglichen Weg, vielleicht der Kaffee im Auto, die Musik, das Gefühl der eigenen kleinen Kapsel, wäre für Sie trotzdem am allerschwersten aufzugeben? Und warum eigentlich?